willkommen beim Podcast Kritisches Denken.
Ich bin Andreas.
Und ich bin Philipp.
Und bei uns geht es um Wissenschaft.
Und wie sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Mike Schäfer von der Universität Zürich. Professor Schäfer hat Soziologie und Kommunikationswissenschaften studiert und ist seit 2013 Professor für Wissenschaftskommunikation an der Universität Zürich. Dort ist er seit 2015 auch Direktor des Center for Higher Education and Science Studies. Wir sprechen mit ihm über verschiedene Arten der Wissenschaftskommunikation und welche Wirkung diese auf das Zielpublikum haben. Die Kommunikation über den Klimawandel ist dabei ein interessantes Beispiel, da wir in früheren Episoden bereits mit verschiedenen Forschern der Klimawissenschaften im Podcast gesprochen haben. Außerdem haben wir mit ihm über den Methodenkoffer der Forschung im Bereich Wissenschaftskommunikation gesprochen und schließlich auch über besonders spannende und aktuelle Entwicklungen in der letzten Zeit, nämlich die Auswirkungen von generativer KI in der Wissenschaftskommunikation und der Wissenschaft allgemein. Beim Gespräch mit Professor Schäfer wünschen wir euch nun viel Vergnügen. Vor dem Gespräch mit Professor Schäfer noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Für die Finanzierung der Kosten einer Open-Access-Publikation unseres Buches Kritisches Denken einfach erklärt, welches voraussichtlich im Frühjahr 2025 erscheinen wird, haben wir dank euch bereits fast die Hälfte der Kosten gedeckt. Wenn ihr auch mithelfen möchtet, dass die E-Book-Version unseres Buches kostenlos erscheinen kann, dann könnt ihr unser Projekt gerne weiter unterstützen. Ab einer Spende von 35 Euro bekommt ihr auch ein von uns signiertes Exemplar nach der Veröffentlichung frei Haus zugeschickt. Der Link zur GoFundMe-Kampagne findet ihr auf unserer Homepage oder in den Shownotes zur Episode. Herzlich willkommen, Professor Mike Schäfer von der Uni Zürich. Wir sprechen heute mit Ihnen über das Thema Wissenschaftskommunikation. Und Wissenschaftskommunikation hatten wir schon mal bei uns im Podcast. Das ist allerdings fast genau 5 Jahre her mit André Lampe. Damals mit ziemlich schlechter Internetverbindung. Unsere Hörerinnen und Hörer werden sich noch vielleicht erinnern. Das heute hoffentlich besser. Und auch nochmal 5 Jahre weiter. Und das entwickelt sich ja auch weiter, das Feld. Und Sie erforschen selbst die Wissenschaftskommunikation. Das ist Ihr Forschungsfeld, das Sie erforschen. Das ist natürlich besonders spannend für uns. So ein Metathema eigentlich für uns, also Wissenschaftskommunikation. Wir sprechen jetzt mit Ihnen als Forscher über Wissenschaftskommunikation in einem Format, was man ja im weiteren Sinne auch zu Wissenschaftskommunikation zählen könnte. Über Wissenschaftskommunikation. Fand ich lustig, aber da kommen ein bisschen die Gehirnzellen so ins Rotieren. Vielleicht mögen Sie aber einfach mal aus Ihrer Sicht damit anfangen, was Sie in den Bereich Wissenschaftskommunikation gebracht hat. Was finden Sie da besonders oder speziell? Studiert haben Sie ja Soziologie und Kommunikationswissenschaften. Da zeichnet sich das ja schon ein bisschen ab. Aber wollen Sie da vielleicht mal kurz Ihren Approach erzählen?
Mache ich gerne. Es freut mich, da zu sein. Ich glaube, klar ist ein Metathema, über Wissenschaftskommunikation forschen und dann noch darüber reden. Aber eigentlich ein sehr naheliegendes Metathema. Das ist das, was ich dann gerne sage und was ich tatsächlich auch absolut plausibel finde. Die Grundlogik von Wissenschaftskommunikation ist ja, dass man den Bürgerinnen, den Bürgern oder Stakeholdern, Politikern, Politikerinnen und so weiter, dass man denen im Prinzip sagen möchte, Leute, für viele Themen, für viele Entscheidungen, für viele Herausforderungen, mit denen wir uns alle beschäftigen, als Einzelpersonen oder als Organisationen oder als ganze Gesellschaften, gibt es wissenschaftliches Wissen. Das nicht immer komplett richtig ist natürlich, aber das doch ein Wissen ist, das auf eine bestimmte, sehr robuste, nachvollziehbare Weise produziert worden ist und das, was beitragen kann zur Bearbeitung dieser Probleme, zur Lösung dieser Herausforderungen und so weiter. Man will im Prinzip, dass die Leute Wissenschaftliches, die Wissenschaft in Betracht ziehen, wenn sie sich mit Themen und mit Herausforderungen beschäftigen. Und wenn das die Grundlogik von Wissenschaftskommunikation ist, dann ist es ja sehr naheliegend zu sagen, okay, dann sollte man auch die Art und Weise, wie man Wissenschaftskommunikation macht, erforschen. Also dann muss man auch wissen, was funktioniert denn? Welche Botschaften kommen denn wo an? Mit welchen Zielgruppen muss man denn auf welche Weise sprechen oder in anderer Weise kommunizieren? Also dann das gleiche Argument auf den Gegenstand Wissenschaftskommunikation selber anzulegen, ist eigentlich super naheliegend, finde ich. Und das ist etwas, was ich dann oft sage an der Stelle. Ich selber bin Überzeugungstäter dazu gekommen. Ursprünglich wollte ich Journalist werden, als ich angefangen habe zu studieren, und habe dann schnell gemerkt, okay, werde ich nie auf das Level kommen, das ich gern hätte, glaube ich. Und angesichts der aktuellen Entwicklung im Journalismus ist das vielleicht auch nicht die schlechteste Entscheidung gewesen. Bin dann schnell quasi in die Wissenschaft gegangen, aber dieses Interesse an Kommunikation und an Vermittlung habe ich mitgenommen. Und das hat mich dann ganz lange schon im Studium, habe ich mich mit, da ging es um Biotechnologie-Debatten, also um die öffentliche Diskussion, um Themen wie die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts, Stammzellforschung und so weiter. Das waren so die Themen, die damals im Schwange und wichtig waren. Und seitdem habe ich das zu ganz unterschiedlichen Themen gemacht, zu verschiedenen Biotech-Themen, zu Teilchenphysik, zu Nuklearenergie, zu Klimakommunikation habe ich lange gearbeitet. Und aktuell sind es Themen wie zum Beispiel KI und die Frage, wie sortiert das eigentlich gesellschaftliche Kommunikation im Allgemeinen um, aber auch Wissenschaftskommunikation im Spezifischen.
Da haben Sie schon einen schönen Schwank eigentlich gemacht von verschiedenen Themen, die uns auch alle samt und sonders interessieren würden, auf der fachlichen Ebene, aber auch auf der Kommunikationsebene. Und ein Thema, wo wir, und das ist auch ganz interessant für uns gewesen, schon mehrere Vertreter aus dem Fachbereich interviewt haben, ist gerade die Kommunikation oder die Klimawissenschaften und dann die Kommunikation davon. Wir haben zum Beispiel mit Professor Rahmstorf gesprochen vom PIK Potsdam. Und auch mit Professor Marotzke vom MPI in Hamburg. Und also sie sind ja beide Klimaforscher, ein bisschen andere Schwerpunkte und sehen sicherlich so das Gesamtbild der Klima, die Gesamtaussagen der Klimawissenschaften ähnlich, kommunizieren die aber sehr unterschiedlich, auch bei uns im Podcast. Und Professor Rahmstorf eher so, also er schlägt ins Alarmhorn sehr, ist auch in den öffentlichen und in den sozialen Medien da sehr präsent. Und Professor Marotzke war sehr sachlich, ruhig und nüchtern eher und hat so auch mehr über die Fehlerbalken, die Unsicherheiten gesprochen von den Klimamodellen. Und das fand ich sehr spannend. Und was mich eigentlich immer umtreibt, ist die Frage, mal ganz einfach formuliert, was ist besser? Und besser impliziert natürlich, es ist eine normative Ebene, was ist richtig, was ist falsch. Aber wenn man mal annimmt, dass der Sachstand, so wie auch im IPCC-Berichten immer vorgetragen und publiziert wird, dann ist die Lage doch relativ kritisch für uns Menschen, nicht für den Planeten oder so, aber für uns Menschen, für unsere Lebensgrundlage. Und da frage ich mich dann doch, da könnte man ja das Ziel festlegen von Wissenschaftskommunikation über den Klimawandel, dass das Ziel sein sollte, das Verhalten der Menschen so zu ändern, dass sie klimafreundlicheren Anführungsstrichen Entscheidungen treffen. Und da frage ich mich dann wieder, welche Art der Wissenschaftskommunikation von den beiden ist besser oder vielleicht eine ganz andere? Oder was ist da Ihre Haltung dazu?
Ja, ich würde versuchen, immer bei diesen Fragen nicht vorwiegend mit meiner Haltung zu antworten, sondern eben mit Evidenz. Ja, also Forschung dazu, schauen wir mal, was funktioniert denn und so weiter. Und die langweilige Antwort der Sozialwissenschaftler, wie an ganz vielen Stellen, ist dann, naja, das kommt drauf an. Also es ist nicht das eine per se besser als das andere. Also ich kenne beide Kollegen und will jetzt auch gar nicht spezifisch über die beiden Kollegen reden, aber ich kenne Herrn Marotzke, ich kenne Herrn Rahmstorf. Ich habe auch eine Zeit lang in Hamburg in diesem Exzellenzcluster, heißt das in Deutschland, also so ein interdisziplinärer großer Forschungsverbund, wo es um Klimaforschung aus ganz unterschiedlichen Disziplinen herausging. Da habe ich gearbeitet und war dann dort zuständig für quasi Forschung zu Kommunikation über den Klimawandel. Und dieses Spektrum, das Sie jetzt aufgemacht haben anhand der beiden Kollegen, das hat man oft tatsächlich. Also die Frage, wie sehen wir denn unsere Rolle, und das kann man der Klimawissenschaft, aber auch in anderen durchexerzieren, als Forschende in der Kommunikation? Ist es etwas, wo wir gewissermaßen die Eigenlogik des wissenschaftlichen Systems aufrechterhalten sollten und sagen sollten, ja, wir produzieren belastbares Wissen. Und das auf eine methodisch kontrollierte, möglichst objektive oder zumindest intersubjektiv nachvollziehbare Weise. Und wenn wir das haben, dann ist gewissermaßen das, was die Wissenschaft im Kern ausmacht, erstmal abgeschlossen an der Stelle. Und die andere Position ist das, was man in der Debatte jetzt gern mit Aktivismus in irgendeiner Form beschreibt. Und das eine ist nicht per se besser als das andere, aber beides kommt sehr unterschiedlich bei unterschiedlichen Zielgruppen an. Und das ist was, das man auch bei unterschiedlichen Themen sieht, aber was tatsächlich am Fall Klimaforschung sehr, sehr gut dokumentiert ist. Also seit schon 20 Jahren etwa gibt es in den USA Forschung, die an der George Mason University gemacht wird und an der Yale University, wo die Kollegen und Kolleginnen sich mit den Einstellungen der amerikanischen Bürgerinnen und Bürger beschäftigen zum Thema Klimawandel. Die machen Bevölkerungsbefragungen und dann noch Ergänzungsstudien dazu und rekonstruieren daraus dann unterschiedliche Segmente, Gruppen der Bevölkerung, die in unterschiedlicher Weise auf das Thema Klimawandel schauen. Von denen, die ganz alarmiert und beunruhigt sind und häufig auch schon sehr viel tun, um den Klimawandel zu bekämpfen persönlich, bis zu denen, die zwar doubtful heißt das bei denen, also die quasi zweifeln oder die sogar skeptisch sind, also die gewissermaßen sagen, Klimawandel gibt es nicht oder ist nicht menschengemacht oder ist nicht so schlimm. Und das sind so diese, die nennen das The Global Warming Six Americas, also sechs Typen von Amerikanerinnen und Amerikanern, die unterschiedlich auf den Klimawandel schauen. Und das tracken die gewissermaßen jetzt seit 20 Jahren, die Ups und Downs der unterschiedlichen Segmente und so weiter und so fort. Und mittlerweile gibt es das in 20 oder so, 20, 25 anderen Ländern auch, von Singapur über Indien bis Deutschland. Und wenn man darauf schaut und wenn man sich diese Gruppen von Menschen anschaut, dann sieht man, bestimmte Dinge kommen bei bestimmten Gruppen besser an und bestimmte Dinge kommen bei bestimmten Gruppen auch nicht so gut an. Also die Rahmstorffsche Kommunikationsweise, wenn man das jetzt mal so zuspitzen möchte, also eher die aktivistische Kommunikationsweise, kommt tendenziell bei Gruppen gut an, die besorgt über den Klima, also die sowieso den Klimawandel akzeptieren als existierend und menschengemacht, die darüber besorgt sind, die eine bestimmte Einstellung dazu haben. Das ist aber gleichzeitig auch die Gruppe, die ohnehin schon so ein Stück weit im Boot ist, ne? Also die man jetzt gar nicht mehr so sehr überzeugen muss. Und gleichzeitig hat diese Kommunikationsweise aber auch ihre Kosten. Bei anderen Gruppen, auf dem anderen Ende des Spektrums, wenn Sie so wollen, wird das gesehen als Indiz oder vielleicht sogar Beleg dafür, dass die Wissenschaft eben nicht dieser objektive Betrieb ist, der Wissen produziert und der völlig neutral und ohne ideologische Steuerung dann Ergebnisse vorliegt, sondern da sieht man das als Beleg für, okay, it's a partisan enterprise, right? Also es ist eine Partei und Wissenschaft ist politisch verortet und zwar auf der liberalen, wie man dann dort sagt, linken Seite. Und dann gibt es schon lange auch in der Klimawissenschaft, aber auch in anderen Disziplinen, Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wenn man das macht, verspielt man mittelfristig die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Wissenschaft. Und das sind Kosten, die muss man eigentlich in Rechnung stellen, wenn man das tut. Und es ist nicht so einfach, dann tatsächlich das jetzt mit Studien aus meiner Disziplin so ohne weiteres zu rekonstruieren, weil das langfristige Prozesse sind. Aber das muss man schon auch ernst nehmen. Und insofern kann man jetzt gar nicht sagen, dass das eine oder andere per se besser ist. Aber es ist sicher nicht so auch, dass diese aktivistische Kommunikationsweise, und das gilt übrigens, das gilt für, wie gesagt, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen in unterschiedlichen Disziplinen, das gilt aber zum Beispiel auch für Journalistinnen und Journalisten, hat man die gleiche Debatte, wenn es um Klimajournalismus geht. Wie aktivistisch sollen wir denn sein? Oder wie sehr auch nicht? Und was sind die Kosten, wenn wir aktivistisch sind? Das ist nicht so eine einfache Geschichte. Und die Antwort, deshalb zurück zum Start der Antwort, it depends, es kommt drauf an. Im Prinzip, und wird meine Antwort sein auf viele Fragen, wer ist denn meine Zielgruppe? Mit wem rede ich denn gerade? Denn one size fits all gibt es in der Wissenschaftskommunikation oder in der Kommunikation auch allgemeiner nicht so viel.
Ja, spannend. Es zeigt sich ja auch so in den Begriffen, die man verwendet. Klimawandel, Klimakrise, Klimakatastrophe. Das zeigt ja auch schon so ein bisschen eine unterschiedliche Stilrichtung an. Kann es sein, dass es in Deutschland speziell eher ein Thema ist, wie kommuniziert man darüber weniger? Gibt es überhaupt Klimaveränderungen, die menschengemacht sind? Ich glaube, das ist hier relativ guter Konsens. Aber in anderen Ländern gibt es andere Themen und andere Debatten. Also ich stelle mir vor, eben auch in Indien wird man über das Thema wahrscheinlich anders diskutieren als vielleicht in Nordamerika oder in Europa.
Richtig, ja. Also ich glaube, eine Herausforderung oder ein Charakteristikum zumindest von Debatten oder von Diskussionen, von Kommunikation über den Klimawandel in vielen westlichen Ländern ist die Frage, inwieweit ist denn der Klimawandel als Phänomen und so weiter akzeptiert, beziehungsweise, ich habe mit diesem Glaubensbegriff da so meine Schwierigkeiten, aber die Formulierung, die häufig genutzt wird, in welchem Maße glauben denn die Menschen an den Klimawandel? Und da kann man wiederum differenzieren. Das kommt übrigens auch von Herrn Rahmstorf. Eine gute Differenzierung finde ich, der gesagt hat, naja, eigentlich kann man Trendskeptizismus von also Zuweisungs-, Attribution-, Attributionsskeptizismus von Folgenskeptizismus unterscheiden. Trendskeptizismus heißt, glauben Menschen, dass es eine Veränderung des globalen Klimas gibt. Also Temperaturanstiege und so weiter und so fort, mehr Starkregen, ansteigende Meeresspiegel. Also gibt es den Trend oder Trendskeptizismus? Man kann aber den Trend akzeptieren und sagen, okay, ja, Klimawandel existiert schon, und dann aber immer noch sagen, ist aber nicht menschengemacht. Ja, die Attribution, woran liegt es denn? Was ist die Ursache? Das ist die Sonne, das sind Vulkane. Da gibt es eine ganze Reihe von Alternativerklärungen, die dann immer wieder genannt werden und bei denen man jetzt aus der Sicht der Klimawissenschaft sagen würde, ja, die können das, was jetzt passiert, können die bei weitem nicht erklären. Die tragen natürlich irgendwie dazu bei, aber die sind jetzt nicht in der Lage, das zu erklären, was wir gerade beobachten. Das wäre aber Attributionsskeptizismus. Und die dritte Form ist dann Folgenskeptizismus, aber sagt, okay, ja, existiert, ja, ist menschengemacht oder weit überwiegend menschengemacht, aber es ist nicht so schlimm. Oder die Bearbeitung dessen kostet mehr, als die Lösung des Problems uns dann bringt. Das lohnt sich für uns nicht, das zu tun. Und wenn man sich anschaut, in vielen westlichen Ländern, diese drei Formen des Skeptizismus gibt es, die haben sich aber historisch auch verändert. Also am Anfang, und zu den USA gibt es naheliegenderweise die meisten Studien dazu, das sieht man aber auch in anderen Ländern, dass es gerade am Anfang und natürlich auch von strategischen Interessen befeuert sehr stark diese sehr fundamentalen Zweifel gab. Also das gibt's nicht oder das ist nicht menschengemacht. Und dass das aber an vielen Orten, selbst in den USA, sich bewegte, also dass diese Positionen nicht mehr so einfach zu halten sind. Und dass es sich zunehmend dann bewegt in so eine Debatte zu, naja, okay, das gibt's, aber ist vielleicht nicht so schlimm. Oder vielleicht sollten wir, wenn wir das jetzt machen, das schädigt unsere nationale Wettbewerbsfähigkeit im globalen wirtschaftlichen Wettbewerb mit China zum Beispiel oder sowas. Also, dass man eher auf diese Argumente dann ausweicht. Das sieht man in vielen westlichen Ländern, wobei das Ausmaß an Skeptizismus, das man findet, sehr unterschiedlich hoch ist. Also in den USA, in anglophonen Ländern gibt es eine Reihe von Studien, die zeigen, auch in Australien zum Beispiel ist relativ hoch, in vielen westeuropäischen Ländern deutlich geringer, auch wenn es da wenn es gewissermaßen im Institutionssystem verankert ist. Also ich komme aus Deutschland. Deutschland ist so ein Beispiel mit der AfD, die ins Parteispektrum als ernstzunehmende Kraft eingetreten ist vor einigen Jahren, gibt es jetzt eine Partei, die das Thema skeptisch bewirtschaftet. Das gab es lange nicht. Das hat jetzt eine Heimat. Das gibt dem Thema eine gewisse Legitimität. Das ermutigt Menschen auch, sich dazu zu äußern. Das macht das Thema ein Stück weit wichtiger, als es vorher war. So. In anderen Ländern, also die Studien, die wir haben, zum Beispiel zu Indien oder zu China oder zu vielen anderen Ländern im globalen Süden, sieht es deutlich anders aus. Da gibt es deutlich weniger Klimaskeptizismus zum einen, bis hin zu, es gibt Studien zu einigen Ländern, gerade so Bangladesch zum Beispiel. Da hat man einfach zum Teil andere Sorgen als diese großen, abstrakten, auch nicht so einfach im Alltag erlebt und sichtbaren Phänomene. Da spielt es gar nicht so eine wichtige Rolle, aber dort, wo es eine Rolle spielt, also wenn man sich zum Beispiel die indische Debatte anschaut, da spielen globale Gerechtigkeitsfragen zum Beispiel eine viel stärkere Rolle. Also das Argument, ja klar, das existiert, das ist ein Problem, aber wir sind vielleicht jetzt nicht zuständig als indische Gesellschaft, sondern der Westen hat sich seinen Lebensstandard durch die Verschmutzung der Atmosphäre geschaffen und erarbeitet auf unser aller Kosten. Der Westen ist jetzt auch in der Pflicht, da zunächst mal eine Veränderung herbeizuführen. Wir jetzt nicht primär. Also da geht es eher zum Beispiel um diese Gerechtigkeitsfragen, die ja jetzt auch wieder auf der COP gerade verhandelt wurden, ne, wo es um die Frage ging, okay, wer zahlt denn jetzt in den großen Topf für die Länder des globalen Südens ein und was ist die Rolle von Schwellenländern wie Indien, wie China, wie Südafrika und so weiter? Brasilien.
Die COP ist ja gerade ein gutes Beispiel, wie Wissenschaftskommunikation nicht nur jetzt so die breite Öffentlichkeit betrifft, sondern Sie haben ja vorher auch schon angesprochen, wie sie die Politik informieren kann oder beraten kann. Und das war ganz spannend, das hat der Herr Rahmstorf ja auch erzählt, wie die Arbeit in der IPCC oder was mit Herrn Wautske. Einer von beiden hat also berichtet, wie das so abläuft an so IPCC-Berichten, wie der Weg dahin zu dem finalen Bericht und auch diese verschiedenen Berichte, wo dann eher so wirklich um die Wörter gefeilscht wird, weil von verschiedenen Interessenvertretungen noch bestimmte, das ist fast Wortklauberei, betrieben wird, was aber dann in der Policy, also Auswirkungen hat auf die Policy von verschiedenen Volkswirtschaften. Und da war eine andere Frage, die ich mir auch gestellt habe. Da sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Klimaforschung betreiben und die geben sich sehr viel Mühe über Jahre und schreiben diesen Bericht zusammen. Und dann kommt das Ganze auch noch in diese Executive Summary oder in diesen kurzen Teil für die Politik. Und da war mein Eindruck, dass da schon sehr viel verloren geht, aber dass da einfach auch Pragmatismus herrscht und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wohlweislich, dass viel von dem, was ihnen viel bedeutet in der Wissenschaft, so die Details dann unter den Tisch fallen und dann mehr so um, was ist denn überhaupt im Rahmen des Möglichen, was können wir da machen? Und da ist meine Frage dann, wie sehr kann gute Wissenschaftskommunikation die Politik vielleicht mehr evidenzbasiert machen oder so? Das ist so ein Begriff, der mir immer im Kopf schwebt. Aber da weiß ich auch, da geht es zum Teil eben, wie Sie beschrieben haben, um ganz andere Dinge, Gerechtigkeitsfragen und sowas, und viele normative Fragen, wo die Wissenschaft keine objektiven Antworten zu liefern kann.
Ja, also die Erzählungen, die Geschichten aus den gerade Abschlusssitzungen des IPCC, wo es um das Executive Summary geht. Also es gibt ja die großen Berichte von Hunderten von Seiten, die dann sehr ausführlich den Sachstand der interdisziplinären Klimaforschung beschreiben und dann dieses deutlich kürzere Executive Summary, wo dann tatsächlich, kenne ich aber auch nur aus Erzählungen, viele sehr unterschiedliche Akteure inklusive der Politik in einem Raum sitzen und Zeile für Zeile durchgehen und schauen, wie stellen wir das denn dar und was bleibt denn drin und was wird denn wie formuliert. Das sind tatsächlich wichtige Prozesse, wobei man da auch sagen muss, dass die Politik in dem Sinne gibt es ja auch nicht, sondern Fachstäbe, Fachleute in politischen Verwaltungen, in Ministerien und so weiter nehmen dann wiederum ja auch nicht nur das Summary wahr, sondern nehmen auch die Berichte als Ganze wahr und können dann auch kompetenter, weil die ja dann auch, wenn sie sich fachlich damit beschäftigen, einen fachlichen Hintergrund haben und können das dann auch kompetenter einschätzen. Die große Frage der Evidenzbasierung, immer wieder diskutiert und genannt worden, schwer zu beantworten. Die einfach nur so ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber so ein paar Punkte dazu. Das eine ist, dass es ein langfristiger Prozess ist und dass es etwas ist, wo man jetzt an vielen Stellen schon auch sagen kann, dass es in vielen Ländern mittlerweile Schnittstellen zwischen Wissenschaft und politischer Verwaltung und auch politischen Entscheidungsträgern gibt, die halbwegs gut etabliert sind und wo es zumindest so einen regelmäßigen Austausch gibt. Und aber wo es auch, wenn es gut läuft, langfristigere Prozesse sind, um da eine Evidenzbasierung tatsächlich einzuziehen, die dadurch zum Teil erschwert werden, dass Mandatsträger natürlich für Legislaturperioden gewählt werden und dann auch häufig ausgetauscht werden und man dann mit neuen Ministern oder Ministerinnen kommunizieren muss, wobei natürlich häufig auf den unteren Ebenen die Personen konstant bleiben, die dann auch zuarbeiten und so weiter. Und mit denen kann man dann tatsächlich gut arbeiten. Aber eine andere Frage ist natürlich auch, und das ist ein bisschen, da kommt man zurück zur vorhin diskutierten Unterscheidung von, was ist denn die Rolle von Wissenschaft? Sollte man neutral, soll man sowas wie ein Honest Broker sein? Hat das Roger Peirce Junior, ein amerikanischer Politikwissenschaftler, mal gesagt? Also tatsächlich eher vielleicht Optionen auch für politisches Handeln aufzeigen, das aber möglichst sachgerecht und ohne jetzt allzu stark eine Position nahezulegen aus wissenschaftlicher Sicht, versus sollte man stark aktivistische Positionen beziehen als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin. Das ist natürlich dann auch die Frage. Also wenn man evidenzbasierte Politik machen will, Evidence only goes so far, häufig, weil Politik ja häufig darin besteht, wertbasiert Ziele gegeneinander abzuwägen und häufig auch Ziele gegeneinander abzuwägen, wo man jetzt nicht so einfach aus in Anführungsstrichen wissenschaftlicher Sicht sagen kann, ja, das ist aber wichtiger als das andere. Und wo man jetzt auch nicht sagen kann, dass der Schäfer, also ich, jetzt irgendwie da mehr sagen kann als der Metzger oder die Bäckerin oder so. Weil das gewissermaßen Fragen sind, die Bürgerinnen und Bürger eigentlich gleichberechtigt beantworten können sollten, weil es um Zielabwägung geht. Also wie viel wollen wir da in Klimaschutz investieren? Also Mittel, die man an anderer Stelle dann abzieht, oder wie viel wollen wir quasi international? Sind ja alles Fragen, die Zielabwägungen sind, die wertebasiert getroffen werden müssen, wo die Wissenschaft einen Aspekt zuliefern kann, aber wo man jetzt vielleicht nicht wissenschaftlich entscheiden muss. Das ist ja auch das Mantra des IPCC, ja, ist ja auch, wants to be policy relevant, but not policy prescriptive. Also Politik relevant sein, aber nicht Politik vorgeben. Und das ist jetzt auch eine normative Position, aber das finde ich sehr, sehr ansprechend persönlich.
Das sind ja immer Dilemmasituationen, eben wo es um, wie Sie sagen, eine Werteabwägung geht und welcher Wert ist mir jetzt in welcher Situation wichtiger. Und da kann es ja eben auch wieder global Unterschiede geben, wie Sie dargestellt haben, dass das in Indien anders beurteilt wird als vielleicht bei uns oder da andere Antworten auf entsprechende Fragen geben kann und Betrachtungsweisen. Wie ist es denn in verschiedenen Medien, also das Thema Klimawandel, findet ja dann auch im Journalismus statt, in Zeitungen, aber sage ich jetzt mal auch, ne, Social Media und ähnliche Kanäle, Fernsehen, YouTube. Gibt es da Unterschiede, wie das Thema diskutiert wird, was da diskutiert wird und was man da für Informationen findet?
Ja, Riesenunterschiede. Und auch zwischen Ländern, zwischen Medientypen, also zwischen Fernsehen, Radio, Print, auch innerhalb dessen bei Print zwischen nationalen Qualitätsmedien, die New York Times, die Neue Zürcher Zeitung, die Frankfurter Allgemeine von mir aus, versus eher regionale Medien, versus Tabloids, also Boulevardmedien, die das nochmal in anderer Form darstellen. Eigentümerschaft spielt eine Rolle. Also die Murdoch ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel. Also Rupert Murdoch, der eine ganze Reihe von Medien besaß und besitzt, die in unterschiedlichen, vorwiegend, aber nicht nur englischsprachigen Ländern berichten und die zum Beispiel sehr stark klimaskeptische Positionen lange bezogen haben. Also unterscheidet sich sehr im Ausmaß, dass Klimawandel gewidmet wird, also wie viel wird eigentlich überhaupt darüber berichtet, ohne dass man jetzt auf Inhalte schaut. Wenn man jetzt da so global drauf schaut zum Beispiel, dann sieht man, dass in den Mitte der 2000er war so der erste größere Anstieg der Klimaberichterstattung und das hatte zu tun mit, da gab es den vierten IPCC-Bericht, also den Weltsachstandsbericht des Weltklimarates, da gab es Al Gores Film, An Inconvenient Truth. Da haben Al Gore und der IPCC den Friedensnobelpreis bekommen und Al Gore den Oscar für den Film. Also gab es viel Aufmerksamkeit für das Thema. Gab es in vielen Ländern so einen Anstieg, der dann auch nachhaltiger war. Also trotzdem, dass die Berichterstattung immer etwas schwankt, gab es so einen Sprung auf ein höheres Niveau. Und das hat sich dann über die Jahre relativ stark gehalten mit bestimmten Gipfeln um die großen Klimagipfel von Paris, beispielsweise Klimagipfel von Kopenhagen. Fridays for Future hat sehr nachhaltig, auch in vielen unterschiedlichen Medien, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, die dann radikal nach unten gegangen ist, weil die Pandemie zugeschlagen hat. Also die Pandemie hat Medienberichterstattung so monopolisiert, dass, gibt es hier Studien in der Schweiz, die zeigen, in bestimmten Monaten 60 bis 70% der Gesamtberichterstattung in der Schweiz sich zumindest auch mit dem Thema Covid beschäftigt hat und das Thema Klimawandel völlig an die Wand gedrückt hat. Und das hat sich wieder erholt und so weiter, aber da gibt es deutliche Schwankungen. Und auch in der inhaltlichen Darstellung, was man in vielen Ländern sieht, haben wir auch Studien zugemacht, auch im globalen Süden unter anderem, ist sowas wie eine gesellschaftliche Wende der Berichterstattung. Im Sinne von, während man in den 90ern, auch bis in die 2000er rein in vielen Ländern gewissermaßen noch die wissenschaftlichen Grundlagen thematisiert hat in der Medienberichterstattung. Also wie ist eigentlich der Mechanismus, Greenhouse-Effekt, wie funktioniert das eigentlich genau, was wissen wir denn sicher und so weiter und so fort, sind die Beschreibung des Phänomens, was ist der Klimawandel, wo kommt der eigentlich her, wie kommt der zustande, die sind in vielen Ländern sukzessive etwas zurückgegangen zugunsten von, was machen wir denn jetzt? Also als Gesellschaften, auf politischer Ebene, auf ökonomischer Ebene, auch Individuen, was kannst du denn persönlich tun in deinem Ort, in deinem Garten, bei dir zu Hause? Diese Art von Berichterstattung hat in vielen Ländern zugenommen, auch im globalen Süden, relativ stark. Also das sieht man deutlich, beispielsweise.
Das ist super interessant. Was ich mich die ganze Zeit parallel frage, und das ist ja auch so ein Thema von uns oder eigentlich so die Unterschrift unter dem Podcast Kritisches Denken. Bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft bei all den Ergebnissen, die sie präsentieren, wie kommen diese Daten denn zustande? Also ich komme ja aus den Naturwissenschaften, ich kann Experimente im Labor machen und mit sozioökonomischer Forschung, soziologischer Forschung, da kenne ich mich ziemlich wenig aus. Gerade kürzlich hatten wir aber ein Interview mit Martin Schröder. Der hat halt so als Datenquelle sozioökonomische Panel, hieß es,
Genau.
glaube ich, heißt es,
Ja.
so ein konstanter Datensatz, der gesellschaftlich erhoben wird. Und er hat auch gesagt, in der Schweiz gibt es was Ähnliches. Da sind Sie, glaube ich, auch zum Teil mit involviert. Aber vielleicht können Sie auch nochmal beschreiben, wie diese ja, Forschungsergebnisse, die Sie jetzt so auch beschreiben, wie die in dem Bereich Wissenschaftskommunikation zustande kommen.
Ja, klar, gerne. Ist ja mein täglich Brot. Also zum einen geht man sozusagen an die Menschen ran. Ja, also das können Kommunikatoren, Kommunikatorinnen sein, also Forschende oder Mitarbeiterinnen von Pressestellen oder Medienstellen, dass man an die rangeht oder natürlich auch Bürgerinnen und Bürger, Leute, die in Unternehmen arbeiten oder in Verbänden oder in zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und dass man versucht rauszukriegen, wie ticken die denn? Wie schauen die auf das Thema? Was wissen die darüber? Wie kommunizieren die zu dem Thema? Was sind deren Motivationen und so weiter? Das macht man typischerweise mit Varianten von Befragungen, also entweder repräsentative Befragungen, das sozioökonomische Panel aus Deutschland wäre so ein Beispiel, das sind dann Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, die man regelmäßig immer wieder die gleichen befragt, um zu schauen, bei konkreten Personen, bei den gleichen Personen, wie haben sich denn da Einstellungen zu bestimmten Themen möglicherweise im Zeitverlauf verändert? Und neben diesen repräsentativen Befragungen gibt es dann verschiedene qualitative Methoden, dass man quasi im Prinzip weniger Leute befragt, die dann aber intensiver befragt, teilweise das auch stützt mit Informationen, die man über die hat. Also beispielsweise das, was ich vorhin, diese Global Warming Six Americas, das ist so eine repräsentative Befragung. Das wird dann auf Basis repräsentativer Daten, mehrere tausend Leute, die man befragt hat, kann man dann statistisch diese Segmente errechnen. Und wenn man die einmal hat und die Leute damit einverstanden sind, dann kann man auch nochmal hingehen und mit denen sprechen und noch detaillierter bestimmte Informationen abholen. Das ist so ein typischer Zugang, ja, diese Befragungsstudien. Dann kann man, passiert auch oft bei mir im Fach und passiert auch in der Wissenschaftskommunikation, über Kanäle gehen. Also man schaut sich an, okay, wie berichten denn bestimmte Medien über das Thema oder wie wird denn in bestimmten sozialen Medien über das Thema berichtet? Braucht man Datenzugang? Das ist bei journalistischen Medien, gerade bei Printmedien, nicht so schwierig. Das ist bei Radio und Fernsehen, weil es da in vielen Ländern keine belastbaren, gut nutzbaren Archive gibt, schwieriger. Also wenn ich hätte totale Lust zu sagen, ich gucke mir mal die Klimaberichterstattung bis in die 60er zurück im Fernsehen an. Super schwierig, an die Daten zu kommen. So, und damit ist man immer beschränkt und kann nur ein bisschen zurückgehen oder muss das, was einen interessiert, dann quasi jetzt gerade aufnehmen. Aber dann gibt es mittlerweile auch dafür inhaltsanalytische Verfahren. Da schaut man auf, wer kommt zu Wort, was wird gesagt, was ist die Stimmung, wie wird das Thema gerahmt, also wird es problematisiert, wird es eher als ökonomisches oder eher als politisches oder eher als wissenschaftliches Thema dargestellt, wird jemand beschuldigt, wird jemand verantwortlich gemacht, wird jemand in die Pflicht genommen, um es zu bearbeiten. So. Und das ist etwas, das hat man lange manuell gemacht, es war sehr aufwendig und mühsam. Mittlerweile bewegt man sich da mit computergestützten Verfahren und neuerdings natürlich auch mit KI und mit Machine Learning. Da kann man auch nicht alles machen bisher, aber da kann man mittlerweile recht viel auch machen. Also mittlerweile auch beispielsweise Bild, Bewegtbild, Ton, Text kombinieren, transkribieren lassen, also verschriftlichen lassen, dann analysieren. Da geht relativ viel. Und so sind beispielsweise die Ergebnisse, die ich jetzt gerade beschrieben habe, über wie viel Berichterstattung gibt es denn, wie werden denn Sachen dargestellt, das kommt typischerweise so zustande. Und dann wird natürlich aber auch, ja, Laborexperimente, Herr Barth, machen wir auch. Also wenn es um die Frage geht, was bewirken denn bestimmte Dinge? Das kann man jetzt, wenn man eine Befragung macht und ich frage Sie jetzt, wie denken Sie denn über das Thema und was tun Sie denn eigentlich zum Thema? Dann sagen Sie mir, ja, ich bin ganz besorgt über das Thema Klimawandel und finde, man muss da was tun und ich fliege auch nicht über die Weihnachtsferien nach Thailand und esse kein Fleisch und benutze immer mein Fahrrad und nicht mein Auto. Dann habe ich diese zwei Datenpunkte, die sind aber gleichzeitig gemessen und dann kann ich sagen, ja, möglicherweise hängen das Handeln mit den Einstellungen zusammen und vielleicht sogar kausal, aber so richtig sagen kann ich es eigentlich nicht, dass das eine das andere verursacht, weil ich es ja gleichzeitig gemessen habe. Kann ich aber, wenn ich es experimentell mache. Also wenn ich dann tatsächlich, ich hole sie ins Labor, und dann kriegen Sie einen Stimulus, einen Medienbeitrag oder irgendwas. Und dann schaue ich, tut der was mit Ihnen? Verhalten Sie sich? Sagen Sie mir danach, dass Sie sich anders verhalten? Oder vielleicht sogar kann ich messen, dass Sie sich danach anders verhalten? Und da gibt es dann verschiedene Wege, das zu tun. Das sind so, glaube ich, gibt es noch weitere Verfahren, Beobachtungsverfahren und so weiter. Aber das sind eigentlich, glaube ich, so die Standardverfahren der Sozialwissenschaften, ein Stück weit, oder vieler Sozialwissenschaften. Simulationen sind jetzt noch dazu gekommen und so weiter. Aber das ist auch das, was im Bereich Wissenschaftskommunikation oder Klimakommunikation häufig eingesetzt wird.
Das ist spannend. Ich hatte gerade wieder ein Bild im Kopf, wie ich im Studium zu Hause deutsches Werbefernsehen aufgenommen habe, auf Videokassetten damals noch, und wir Stereotypen im deutschen Werbefernsehen untersucht haben, die es sicher immer noch gibt, aber es war wirklich eine mühsame, händische Arbeit und ich habe noch nie so viel Werbung gesehen.
Genau, das kenne ich auch noch aus dem Studium. Wenn ich jetzt sehe, was Kollegen und Kolleginnen ohne das jetzt zum Allheilmittel machen zu wollen als Methode, aber was man mit diesen sogenannten Computational Methods zum Teil machen kann, ist schon toll, was analytisch möglich ist, wenn man sich der Grenzen der Methode, die es durchaus auch gibt, sehr bewusst ist. Und wenn man auch in Rechnung stellt, das ist so auch ein Dauerproblem, das wir an vielen Stellen haben. Viel Kommunikation beispielsweise passiert ja auf sozialen Medien. Und an soziale Medien kommen wir als öffentlich finanzierte Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler gar nicht so einfach ran. Das war schon immer schwierig. Also an all die Meta-sozialen Medien, also Instagram, Facebook und so weiter ranzukommen, war immer schwierig und hat Facebook auch nicht einfach gemacht. Also nur selektiv mit bestimmten Forschungsteams und Universitäten zusammengearbeitet. Und jetzt gab es mehrere Male, wo sich herausgestellt hat, dass auch die dann quasi geschönte Daten bekommen haben. Also dass bestimmte Sachen daraus modelliert wurden und so weiter und so fort, was das total schwierig macht. Und viele quasi der großen Anbieter von der Plattform, von sozialen Medien und so weiter, haben jetzt auch im Zuge von großer Sprachmodelle und von KI, die jetzt quasi durch das Internet reist und alles, was nicht nied- und nagelfest ist, gewissermaßen versucht, als Trainingsdaten zu verwenden und abzugrasen. Angesichts dessen haben viele Plattformen jetzt auch dicht gemacht. Also lassen das nicht mehr zu. Und wir sind quasi ein Kollateralschaden als Forschende, weil auch wir jetzt an vielen Stellen, selbst dort, wo wir bisher noch Zugang hatten, einiges auch davon ist jetzt für uns dicht.
Das ist noch schwierig, aber also spannend, dass man mit KI vieles machen kann. Wie Sie beschrieben haben, man kann ja auch viele Informationen dann auswerten, aber dafür muss man ja auch sehr gut verstehen, was die KI dann tatsächlich macht. Also wie sie genau vorgeht und was für Fehler da auch wieder drin stecken. Also man denkt an diese Biases, die da schon in der ja, in der Programmierung sozusagen, je nachdem, was die für einen Datensatz zur Verfügung haben, an denen sie gelernt haben, bestimmte Sachen zu erkennen, kann es natürlich dann auch zu Verzerrungen oder zu systematischen Fehlern kommen. Und das muss man dann auch wieder sehr gut im Blick haben. Das heißt, auch wenn diese Methoden vieles möglich machen, hat es dann doch auch wieder Einschränkungen. Man muss sehr gut wissen, was man tut. Und ist ja sehr interessant, dass man da auch sehr eingeschränkt ist eigentlich bei diesen Plattformen, sodass auch für die Forschung vieles unklar ist, was passiert da eigentlich und wir gar nicht so genau wissen. Also ich finde es ja an sich schon schlimm genug, dass wir oft nicht so genau wissen, was da alles passiert, aber dass man es auch nicht erforschen kann, ist ja durchaus beunruhigend.
Ja, wobei, dass man es nicht erforschen kann, ist streng genommen gar nicht so richtig, weil die Plattformen können es natürlich schon. Und das ist, man sieht auch den Trend, dass durchaus, also was heißt durchaus gute Leute, teilweise Spitzenleute aus unseren Disziplinen gehen dann zu den Plattformen und machen Forschung dort. Also gehen zu Microsoft oder gehen zu Meta oder zu anderen der großen, der Big Five, Plattformanbieter, weil man dort Dinge machen kann, die man in akademischer Forschung zum Teil einfach nicht machen kann. Und das ist natürlich sexy und interessant. Man kann da viel machen. Und gleichzeitig sieht aber nicht alles davon und möglicherweise sogar nur eine selektive und in bestimmter Richtung verzerrte selektive Auswahl jemals das Tageslicht. Und also dass man Publikationsbias da hat. Und das ist schwierig. KI ist momentan. Wir testen das alle an ganz vielen Stellen, Wissenschaftskommunikation, aber insgesamt in den Sozialwissenschaften, sind aber an fast allen Stellen momentan noch nicht so weit, dass wir können das nicht vorbehaltlos einsetzen. Da gibt es viel zu viele, das ist immer noch viel zu sehr Blackbox. Was passiert da eigentlich? Wie ist das trainiert worden und so? Und es gibt eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die interessante Sachen machen. Also die versuchen, zum Transkribieren kann man das gut einsetzen von Interviews und sowas, klar, oder übersetzen. Gibt Kollegen und Kolleginnen, die versuchen zu testen, naja, können wir das einsetzen? Können wir das flächendeckender einsetzen, um das, was wir bisher nur mit standardisierten Interviews machen konnten? Also, dass wir Fragebogen nutzen mussten, um 2000 Leute zu befragen, weil wir können nicht hingehen und 2000 Leute wirklich intensiv eine Stunde lang interviewen. Können wir das mit KI machen? Gibt es Kollegen, die versuchen, das dafür einzusetzen? KI als Interviewer zum Beispiel. Oder andere Kollegen in den USA, ich hatte vorhin diese Six Americas, Global Warming Six Americas erwähnt, die nehmen gewissermaßen die Daten der Six Americas und haben jetzt versucht zu rekonstruieren, ob ChatGPT, je nachdem, wie gut man das Modell füttert mit Daten über die Befragten, kann ChatGPT die Ergebnisse schätzen. Und man kommt, je nachdem, wie man es füttert, ran bis auf 91% Accuracy gegenwärtig, also relativ gut schon. Aber A, ist das bei anderen Modellen sinkt es dann unter 50%, und B, schwarze Amerikaner, Amerikanerinnen werden systematisch falsch eingeschätzt. Also da hat man genau diese Biases, ne? Die Trainingsdaten haben bestimmte, repräsentieren bestimmte Länder, bestimmte Sprachen, bestimmte Gruppen, vielleicht auch bestimmte Disziplinen viel besser als andere. Und entsprechend hat man Verzerrungen in den Daten, die noch dadurch ein bisschen stärker problematisch werden, dass man sie nicht kennt. Wir wissen nicht, was die Trainings, also haben sie eine Ahnung, ja, aber wir wissen eigentlich nicht so ganz genau, was die Trainingsdaten sind. Und wir wissen auch nicht so ganz genau, was man da raustrainiert hat. Auch interessant. Also wir haben so eine Studie gemacht, wo wir versucht haben, Wissenschaft als unser Thema zu rekonstruieren. Okay, in der Zeit, in der generative KI und ChatGPT zunehmend, noch nicht für die Mehrheit der Bevölkerung, aber in vielen Ländern wird das zunehmend ja eine Quelle für viele Themen, über die man sich, die man nutzt, um sich zu informieren. Auch für Wissenschaftsthemen, auch für Gesundheitsthemen, auch für Ernährungsthemen und so weiter. Und jetzt wollten wir im Prinzip rekonstruieren, was hat denn ChatGPT eigentlich für ein Wissenschaftsverständnis? Und dann haben wir so simulierte Interviews gemacht. Wir haben so eine ganze Reihe von Accounts eingerichtet, die unterschiedliche Nutzer und Nutzerinnen repräsentiert haben, die dann wiederum so ähnlich wie diese Segmente, die Six Americas, die so von sehr wissenschaftsfreundlichen bis wirklich zu Wissenschaftsgegner und Gegnerinnen repräsentieren. Und dann haben wir Interviews gemacht mit ChatGPT zu: Was ist eigentlich für dich Wissenschaft? Was ist gute Wissenschaft? Kann man Wissenschaft vertrauen? Wie stellst du dir eine Wissenschaftskommunikation vor? Gibt es den Klimawandel wirklich? Soll man sich gegen oder sollte man sich gegen Covid-19 impfen lassen? Wie ist denn Astrologie einzuschätzen? Auch so Sachen wie vorhin diskutiert, zumindest kontrovers diskutierte Themen. Also nicht alle wissenschaftlichen Studien lassen sich reproduzieren. Was ist denn davon zu halten? Oder ich höre immer wieder, Wissenschaftler fälschen Daten. Was ist denn davon zu halten? Oder Wissenschaftler sind ja zum Teil so aktivistisch unterwegs. Was ist denn davon zu halten? ChatGPT interviewt und dann geschaut, wie stellt das sich eigentlich Wissenschaft vor? Und dann sieht man, A, sehr naturwissenschaftlich, B, sehr positiv, C, auch sehr positivistisch. Also vor allem, es geht dann sehr stark um quantitative Methoden, Experimente, Statistik und so weiter und weniger jetzt um weichere Methoden und Ethnographie und sowas. Aber was man zum Beispiel nicht rauskriegt, ist Klimaskeptizismus. Also zum Thema Klima kriegen alle, die, ich sag mal jetzt zumindest aus einer IPCC-Sicht gesehen, im Prinzip die richtige Antwort. Und die ist dann für diejenigen, bei denen, für die Nutzer, Nutzerinnen, bei denen ChatGPT weiß, okay, das ist jetzt eher eine skeptische Person, die kriegen das anders verpackt. Also die kriegen so eine Anmoderation sozusagen, wo man ihnen sagt, ich weiß schon, du bist da vorsichtiger. Und es gibt auch Bereiche in der Klimaforschung, da wissen wir noch nicht so genau Bescheid und da ist es richtig, vorsichtiger zu sein. Dann kommt's, aber die Grundtendenz ist klar. Die Wissenschaft ist sich eigentlich ziemlich einig. Klimawandel existiert, Menschen gemacht, bitte. Und die anderen Leute, die gewissermaßen wissenschaftsaffiner sind, kriegen das ganz ähnlich, aber ohne die Anmoderation. So, also da ist offensichtlich was raustrainiert worden. Klimaskeptizismus gibt es natürlich in den Trainingsdaten zuhauf, ist aber nicht mehr da. Und auch das weiß man nicht so ganz genau. Was ist denn da alles raustrainiert worden? Und das ist auch dann natürlich sofort ein Kritikpunkt von einer bestimmten Gruppe der Bevölkerung. In den USA gibt es die Debatte längst, dass man sagt, ja, das sind woke Modelle. Ja, also die sind gewissermaßen, die vertreten liberale Werte. Da sind nicht alle Positionen sichtbar. Wir brauchen unsere eigenen Modelle.
Also das ist mega spannend. Da tun sich bei mir gleich wieder zwei Fragen auf. Das eine ist der Bereich, dass man sich fragen kann, Sie haben auch gesagt, viele Kollegen, die gehen dann auch zu großen Konzernen, da kann man viel auswerten, da kann man vielleicht auch bei ChatGPT beeinflussen, was dann für welche Informationen werden rein oder raus trainiert. Man weiß ja auch nicht, wenn jetzt zum Beispiel Facebook oder andere viele Daten haben, was sie dann mit den Daten nachher auch an politischen Möglichkeiten der Einflussnahme haben, in welche Richtung das geht. Und das ist ja auch wieder besorgniserregend. Wie kann man damit umgehen, dass man gegebenenfalls Menschen auch versuchen kann, ganz gezielt zu beeinflussen in bestimmte Richtungen? Und die andere Richtung, in die ich denke, ist wieder, wenn ChatGPT es gelingt, eigentlich auch individuell auf Personen einzugehen und auch Sie haben gesagt, dann der eine, der skeptischer ist, da sagt er dann, ja, du bist vielleicht ein bisschen vorsichtiger, aber es gibt eben eine klare Evidenz. Das ist ja auch wieder eine Chance für Wissenschaftler. Wie kann ich vielleicht solche Tools nutzen, um meine eigene wissenschaftlichen Befunde einem Publikum zugänglich zu machen, vielleicht so zu formulieren, dass sie verständlich sind, zielgruppenspezifisch anpassen lassen, vielleicht durch KI oder in verschiedenen Medien darstellen lassen. Das sind ja auch viele spannende Optionen.
Genau, ja. Also was man ja oft hat, wenn neue Technologien auf den Markt kommen oder Verbreitung finden, ist, dass die Amplitude von positiven Hoffnungen und negativen Dystopien, dass das sehr stark ausschlägt. Hat man auch bei generativer KI gesehen und auch was Einsatz generativer KI in der Wissenschaftskommunikation angeht. Und dann hat man einerseits, das haben wir jetzt schon, einiges davon haben wir schon angetippt, auf der negativen Seite hat man viel über Sorgen im Prinzip im Bereich der Korrektheit, also Accuracy, geredet. Also es gibt diese Halluzinationen, es gibt Fehler, also es ist nicht ganz exakt, im Konkreten nicht. Und vielleicht sorgt es auch mittelfristig dafür, gibt es auch so eine Diskussion, dass sowas wie der Wissenspool, den wir als Gesellschaften haben, zunehmend verbessert wird. Also die KI wird ja immer weiter trainiert. Und immer mehr von dem, was jetzt draußen ist an Kommunikation, ist schon generiert worden über KI. Und KI fängt zunehmend und wahrscheinlich noch auf geringem Level, aber zunehmend an zu lernen anhand von KI-generierten Texten. Also anhand von quasi sich selbst. Die Katze beißt sich in den Schwanz. Also gab neulich so eine Studie vor einigen Wochen, wo Kolleginnen untersucht haben, wie viele Wikipedia-Artikel quasi starke Spuren von KI aufweisen, von denen, die 2024 neu erstellt worden sind. Und das waren 5%. Ja, 5%. Und Wikipedia ist eine Quelle, die, weil sie relativ akkurat und kostenfrei und offen ist, die sehr gerne benutzt wird, um solche Modelle zu trainieren. Und das ist so eine Sorge, Akkuratheit und dann natürlich Miss- und Desinformation, Biases und so weiter. Das sind so die Sorgen. Aber es gibt natürlich auch die Chancen und die sind durchaus interessant, ne? Also sowieso, das kann übersetzen, also nicht nur übersetzen im sprachlichen Sinne, sondern tatsächlich vereinfachen, erklären, super geduldig auch erklären. Das kann visualisieren, das kann sich mit Datenbanken vernetzen und das könnte auch, und das ist jetzt, da sind wir bei weitem nicht und vielleicht kommen wir nie dahin, aber so als Gedanke finde ich es interessant, das könnte auch zu sowas wie einer aufskalieren, wenn man den ganz großen Begriff ist, zu einer Demokratisierung der Wissenschaftskommunikation führen. In dem Sinne, dass man die Modelle von intensivem Dialog, die in der Wissenschaftskommunikation wird das von vielen Kolleginnen und Kollegen so als der Königsweg gesehen. Ja, wenn man intensiv mit Leuten über verschiedene wissenschaftliche Themen diskutieren kann und so weiter. Und das ist natürlich sehr, sehr aufwendig, wenn man dafür Menschen braucht. Oder wenn Forschende oder andere Kommunikatoren da jetzt hingehen müssen und sich Zeit nehmen müssen und so weiter. Das dauert. ChatGPT kann das natürlich machen und oder andere generative KI-Modelle können das natürlich machen. Vielleicht kommen wir da nie hin, aber das ist echt interessant. Und da gibt es auch super interessante Studien. Also es gab die eine Studie, die vor ein paar Monaten sehr durch Medien ging. Das war in Science oder Nature, das weiß ich gar nicht mehr genau, einem der großen Journale, wo Kolleginnen, die haben 3000 Amerikanerinnen, Amerikaner befragt. Dann haben sie gefragt nach, die sollten eine Verschwörungstheorie nennen, an die sie zumindest so ein bisschen glauben. Und dann gab es ein großes Spektrum an Verschwörungstheorien von Kennedy-Entführung über Reptiloide bis zu Covid. Und dann hatten diese Leute drei Gesprächsrunden mit ChatGPT. Und ChatGPT hatte gewissermaßen den Auftrag, die ein bisschen davon wegzubringen. Und was man dann gesehen hat, ist, dass es tatsächlich bei denjenigen, die diese Gespräche mit ChatGPT hatten, dass der Glaube an diese Verschwörungstheorien, die sie genannt hatten, ist um 20% gesunken und war 10 Tage später und auch 2 Monate später immer noch niedriger. Und auch das, gewissermaßen das Conspirational Mindset, also der allgemeine Glaube auch an andere Verschwörungstheorien, ist auch gesunken. Und mindestens mal nach 2 Monaten später haben die nicht mehr gemessen, 2 Monate lang. Und es gibt ein paar Studien, die so Effekte andeuten. Also eine andere Studie, Kollegen auch aus den USA, Wisconsin, die haben 20.000 Konversationen beobachtet von 3.000 Personen über Black Lives Matter auf der einen Seite und Klimawandel auf der anderen Seite. Und bei Klimawandel auch ein breites Spektrum an Meinungen dazu. Und haben dann festgestellt, dass Leute, die gewissermaßen Klimawandel skeptisch sind, diese Konversation mit ChatGPT hatten. Und ChatGPT, wie vorhin schon gesagt, hat natürlich einen sehr, also hat quasi den IPCC-Blick so ein bisschen auf Klimawandel. Die haben diese Kommunikation mit ChatGPT überhaupt nicht gemocht. Ja? Die fanden es unangenehm, die würden es nicht empfehlen, die fanden nicht, die hatten nicht den Eindruck, dass sie was gelernt haben, die fanden es richtig doof. Aber sie haben ihre Meinung ein bisschen geändert am Ende. Und das alles, ja, das sind erste Studien und US-Kontext, der auch nochmal ein spezieller ist und so weiter. Also schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber das sind so Sachen, wo ich finde, faszinierend. Gucken wir mal. Und die Modelle ändern sich natürlich auch, aber gucken wir mal, was da drin steckt und was man da machen kann. Und da gibt es schon faszinierende Möglichkeiten.
Das hat mich jetzt fast wortwörtlich an ein anderes Gebiet, wo ich jetzt tätig bin in der Hochschuldidaktik, erinnert, wenn es darum geht, wie Studierende Active Learning, also nicht nur das klassische Zuhören in der Vorlesung, sondern selber machen in verschiedensten Formen. Da gibt es auch gute systematische Studien drüber. Und wenn man die Studierenden fragt, dann mögen sie es nicht. Sie haben das Gefühl, sie haben nicht so viel gelernt. Sie halten die Lehrperson für weniger kompetent. Sie wollen das nicht nochmal haben. Konzeptionelles Verständnis steigt aber viel stärker als bei einem super Vortrag von Hochschuldozierenden. Also da sind wir uns manchmal, glaube ich, nicht der Effektivität unseres eigenen Lernprozesses oder überhaupt unserer Einstellung, ja,
Ja,
bewusst. Also
ja.
viel passiert da unbewusst. Das
Ja,
ist
und auch
sehr spannend.
genau, auch weil das Gegenüber ein Sprachmodell ist. Das kann gerade bei kontroversen Themen auch eine Rolle spielen. Also man gibt sich ja ein bisschen, eine Blöße ist vielleicht ein falscher Begriff an der Stelle, aber macht sich natürlich ein bisschen vulnerabel und verwundbar, wenn man einer Person, die einem gegenüber sitzt und mit der man gerade 20 Minuten über Klimawandel, gesprochen hat, sagt, hey, pass auf, ich glaube, du hast recht. Oder zumindest ein Stück weit recht. Ja. Wenn das ein Sprachmodell ist, ist vielleicht was anderes. Also wir wissen auch, Leute fangen dann schnell an, das Sprachmodell tatsächlich als einen Menschen sich zu visualisieren. Also diese Anthropomorphisierung findet natürlich trotzdem auch statt. Aber das ist sicherlich auch eine relevante Größe an der Stelle.
Und dieser Einfluss, das ist ja einerseits erfreulich und positiv, dass man sagen kann, möglicherweise kann es solche verhärteten Vorstellungen, Verschwörungstheorien, ähnliches helfen, ein Stück weit aufzulösen, vielleicht ein bisschen mehr Rationalität in manche Diskussionen zu bringen. Und andererseits ja aber auch, hinter diesen Modellen stecken ja auch wieder Konzerne, stecken Menschen dahinter, die das programmieren, damit forschen, damit vielleicht auch andere Ziele haben. Wie Sie gesagt haben, es werden Sachen rein trainiert, raus trainiert. Das ist ja schon auch für die Demokratie wieder eine schwierige Sache, wenn die Meinungsbildung eben nicht mehr der öffentlichen Kontrolle zugänglich ist.
Völlig, kann ich jetzt gar nicht, muss ich gar nicht so viel dazu sagen. Sehe ich ähnlich
Ja.
als Staatsbürger sicher. Es wäre mindestens mal gut zu wissen, oder? Wie es aussieht. Also ein bisschen genauer dokumentiert zu haben. Okay, was habt ihr denn genutzt an Trainingsdaten? Wie habt ihr es denn trainiert? Was habt ihr denn rausgenommen? Wie sehen die Protokolle aus? Welche Feedback-Mechanismen gibt es denn jetzt noch? Was genau oder worauf genau greift ihr denn jetzt zu als Anbieter so eines Modells? An Nutzer und Nutzerinnendaten would be good to know.
Ja,
Weiß man aber an vielen Stellen nicht.
und man würde ja auch gerne wissen, wie Sie gesagt haben, wenn Wikipedia-Einträge als Beispiel immer mehr auch KI generiert sind und andere Informationen, ist es für mich als Nutzer ja immer schwieriger erkennbar, welche Information kommt woher, ist es KI generiert und das spielt ja durchaus auch eine Rolle, weil es ja auch wiederum ein gewisser Interessenskonflikt sein kann, wenn ein bestimmter Konzern eine bestimmte KI bestimmte Informationen auf eine bestimmte Art verarbeiten lässt. Irgendwo die Kennzeichnung, was woher kommt. Ich meine, das ist generell ja im Internet ein Problem. Man weiß nicht so genau, wer was, wann, wo bei vielen Informationen, weil vieles ja auch anonym ist, sage ich mal, in solchen Foren oder in Social Media kann man das ja auch schon nicht immer richtig nachverfolgen. Und bei KI-generierten Informationen, es wird ja noch unübersichtlicher. Also durchaus auch ein Bereich, der einerseits mega spannend, weil es super viele Chancen, Möglichkeiten eröffnet und andererseits genauso eben auch besorgniserregend.
Und es gibt ein Dilemma da, das darin liegt, dass viele Bürgerinnen und Bürger trauen KI nicht so. Ne? Hat man auch Wissenschaftskommunikationsbereich. Und wenn die Leute fragt, ja, wenn es um Wissenschaftsthemen geht, findest du das glaubwürdig? Würdest du dem vertrauen? Also, ist nicht so hoch. Und sehen dann eher Probleme. Also jetzt mindestens mal in Deutschland gibt es Studien, die das zeigen. Und gleichzeitig wollen sie immer wissen, ob etwas KI-generiert ist. Und das bringt die Anbieter in das Dilemma, dass sie, und das gilt auch für Journalismus übrigens, okay, wir sollen deklarieren, aber wenn wir deklarieren, wollen es die Leute eigentlich nicht lesen und finden es nicht glaubwürdig. Und das ist eine schwierige Gemengelage. Auch im Wissenschaftskommunikationsbereich gibt es so in Gesundheitskommunikation gibt es eine schöne Studie, die zeigt, also die haben so Antworten auf Gesundheitsfragen von Ärzten, Ärztinnen geben lassen und von Chatbots, also generativer KI. Und dann Leute einschätzen lassen in bestimmten verschiedenen Dimensionen, wie sie das finden. Und in puncto Qualität und Empathie, wenn die Leute nicht wissen, wo es herkommt, also man sagt ihnen nicht, das vom Arzt, das von der KI, sondern einfach guck mal die Antwort an, bewert die mal. In puncto Qualität und Empathie schneidet die KI deutlich besser ab. Die ist ausführlicher, die ist geduldiger, die hat viel bessere Noten. Wenn die Leute wissen, dass es KI ist, dreht sich das. Dann schneiden die Menschen besser ab. Und das ist eine interessante Gemengelage. Also der Turing-Test ist sozusagen total wichtig an der Stelle. Ja, if you know it, wenn du erkennst, das ist eine KI, magst du es nicht mehr so häufig. Oder scheint so, wenige Studien jetzt, aber scheint so zu sein. Und das macht es jetzt für Plattformanbieter, KI-Anbieter, Journalistinnen und Journalisten, die KI einsetzen, macht es für die alle eigentlich jetzt erstmal nicht so sexy, das zu deklarieren.
Es sind spannende Erkenntnisse oder wirklich tiefgründige, interessante Fragen, auch was das über uns selber sagt, wie wir Informationen bewerten und wie wir, ja, ob sie jetzt von Menschen kommen oder von Nichtmenschen im weiteren Sinne. Spannend. Ich habe von vorhin noch so ein bisschen die Frage im Kopf, weil Sie ja auch gesagt haben, viele Spitzenleute gehen eher zu den Big Five, Microsoft, Google, Meta und so weiter. Wie groß ist denn der Austausch zwischen den Leuten, die auf Spitzenniveau Wissenschaftskommunikation machen oder machen könnten, bei den großen Firmen versus im akademischen Bereich? Oder ist da überhaupt Austausch? Weil die Ziele sind ja doch grundsätzlich andere. In so einem Betrieb sind es betriebswirtschaftliche oder ökonomische Gründe. Da soll optimiert werden, Geld verdient werden, ganz einfach, da regiert der Mammon. In der Wissenschaftskommunikation oder der Forschung darüber, ja, wahrscheinlich doch eher das neugetriebene, vielleicht auch Status und Karriere und so weiter, was alles dazu gehört. Aber das könnte man ja, glaube ich, schon trennen, oder? In die Corporate Research mit einem Ziel und in die Academic Research. Und wie groß ist da der Austausch zwischen den beiden, wenn überhaupt?
Den gibt's schon, der ist aber nicht so groß. Das muss man schon sagen. Also es gibt immer wieder diese spektakulären Kollaborationsprojekte. Das gibt's schon. Gab's auch jetzt vor ein paar Jahren so in den USA große Studien, wo es um amerikanische Politik und Wahlen ging, wo Universitäre und in dem Fall Meta-ForscherInnen zusammengearbeitet haben und dann auf der höchsten Ebene so Nature und Science gemeinsam publiziert haben. Das sind aber eher Ausnahmen und viel des Austausches findet dann so auf interpersoneller Ebene statt und entsteht zum Teil auch so ein bisschen arbiträr. Manchmal sind das Leute, die gewissermaßen zu den großen Unternehmen gegangen sind. Die haben natürlich noch Kontakte in die akademische Welt und dann tauscht man sich aus. Aber es gibt klar auch Bereiche, da ist der Austausch nicht gewünscht oder darf man dann nicht alles sagen oder umgekehrt, wenn man als Forscher da reingeht. Wenn ich mit Google DeepMind arbeite, unterschreibe ich im Prinzip ein Non-Disclosure Agreement über bestimmte Dinge. Und dann ist auch die Frage, mache ich das, will ich das, in welchen Bereichen tue ich das? Das ist keine ganz unproblematische Gemengelage, ist ganz klar.
Beim Thema Schlusswort denke ich tatsächlich oft an die Folge, die wir mit Ranga Yogeshwar, ja auch selbst ein Science Communicator im Fernsehen, Quarks und Co. und so, wie wir unser Gespräch mit ihm beendet haben. Und da sind wir selber in diese, er hat das so, weiß nicht, die Positivitätsfalle oder so. Wir brauchen ein Happy End, noch einen positiven Ausblick. Das hört man ja rechts und links, ob in Wissenschaftspodcasts oder so. Können wir zum Schluss nicht noch einen guten Ausblick machen? Machen wir jetzt nicht, sondern eher die Frage, vielleicht gerade, was Sie aktuell umtreibt. Sind das so die KI-Fragen oder was brennt bei Ihnen gerade so unter den Nägeln? Was wäre das, wo Sie gerade gerne noch einen großen NCCR aufmachen würden oder einen großen Forschungsbereich, ein großes, ja, vielleicht ein paar Doktorierende anstellen, die daran forschen?
Das ist in der Tat das KI-Thema. Also die, auch wenn es momentan NCCR-Anträge gibt und an denen gearbeitet wird, aber tatsächlich ist das KI-Thema für mich eins, das mich wirklich umtreibt, weil es ist ja auch nicht irgendein Eine KI, also man muss vielleicht anders ansehen. Also zum einen ist ja, wenn wir über Wissenschaftskommunikation reden zum Thema KI, dann ist es schon so, dass viele Kolleginnen und Kollegen und ich auch häufig, wir gucken eigentlich auf, was heißt eigentlich die KI für den, wenn man Science Communication, Wissenschaftskommunikation, für den Teil Kommunikation. Wie verändert das die Kommunikation? Was es ja auch tut, ist die Wissenschaft zu verändern. Das finde ich schon auch mal interessant. Also das macht auch die Wissenschaft zu einem Moving Target. Auch dort wird KI immer stärker eingesetzt, dann auch andere Formen von KI. Und das führt dazu, dass auch Wissenschaft anders produziert wird, anders publiziert wird, vielleicht auch anders glaubwürdig ist und vielleicht sogar sein sollte. Also das alleine ist interessant, dieser Moving Target, den man dann, mit dem man sich beschäftigen muss und über den man dann Kommunikation analysiert. Das finde ich eine ganz faszinierende Geschichte. Und tatsächlich KI. Das wird, glaube ich, ich habe jetzt fünfmal in verschiedenen Kontexten und Interviews gesagt, Game Changer, Game Changer, Game Changer, Game Changer. Ich glaube wirklich. Und das, die Indikatoren sind auch relativ klar. Also die Studien, die wir haben zu, wie nutzen das Bürgerinnen und Bürger, wie nutzen das auch Universitäts-, Hochschulkommunikatoren und Kommunikatorinnen, wie nutzt das der Journalismus und so. Man sieht überall, das nimmt zu, die Nutzung, das diversifiziert sich, das wird mehr und mehr und auch in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt, da geht ein bisschen mehr Budget rein. Das wird viel verändern. Und das ist etwas, was ich tatsächlich interessant finde, auch weil das ja auf den Bereich trifft mit Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftsjournalismus, der sich sowieso massiv verändert. Also wo Wissenschaftsjournalismus in eine, wie der Journalismus auch allgemeiner, mindestens mal in eine ökonomische Krise gerutscht ist, sehr stark, wo viele Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Kommunikation professionalisiert und ausgebaut haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wo das Gleichgewicht so ein bisschen sich verändert hat und wo jetzt KI dazukommt und bestimmte Prozesse katalysieren wird. Und gleichzeitig aber auch nicht nur etwas ist, was man nutzen kann, sondern auch so ein bisschen eine eigene Agency hat, weil es ja. Das können Bürgerinnen und Bürger müssen jetzt nicht über die Pressestelle X oder den Kommunikationschef Y gehen, sondern können direkt damit interagieren und interagieren damit quasi mit dem Sprachmodell, das bei Microsoft liegt oder wo auch immer. Und das finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Also das ist ein Thema, da haben wir jetzt tatsächlich auch ein großes Projekt bewilligt bekommen vom SNF. Und das heißt, die nächsten 4 Jahre stellen wir Leute ein und werden das machen und dann komme ich wieder im Podcast.
Da freuen wir uns aber sehr. Da sind wir mal gespannt, was Sie in 4 Jahren, vielleicht schaffen wir es auch schon früher, dass Sie uns was erzählen
Schicke ich meinen Chatbot, ja.
können. Genau.
Ja, gerade im Bereich KI, also ich habe ja vorhin gesagt, vor 5 Jahren haben wir mit André Lampe gesprochen, da hat sich seitdem her verändert. Ich glaube, in den nächsten Jahren wird sich sehr viel mehr und erheblicher, grundlegender verändert haben. Und Sie haben auch ein Thema angesprochen, das mich persönlich auch sehr interessiert, was für mich noch ein bisschen Mysterium ist, der ganze Bereich Hochschulkommunikation. Aber das lassen wir vielleicht auch nochmal für ein nächstes Gespräch gerne offen. Für mich deswegen Mysterium, weil Hochschulkommunikation ja sehr stark, da dreht es sich um die Forschung, nicht um die Lehre und ich bin in der Lehre tätig. Das ist nicht so ein interessantes Thema für die Hochschulkommunikation. Also wahrscheinlich ist da der Fehler in Anführungsstrichen ja bei mir. Aber auch das fände ich sehr spannend. Da haben Sie ja auch ein Textbuch zu mit herausgegeben. Sehr viele spannende Beiträge und da kommen sicherlich auch noch sehr viel mehr dazu.
Komme ich gern nochmal.
Super, dann erstmal herzlichen Dank, Herr Schäfer, für Ihre Zeit und für das sehr interessante Gespräch.
Ganz
Vielen
herzlichen
Dank,
Dank.
Dito. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl.
Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook.
Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch.
Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.